gibt einen Unterschied, der, denke ich, nicht unwichtig ist zwischen privat und persönlich. Und das ist eine Bemerkung, die sich schon gleich richtet auf die Diskussion zu dieser Toleranzvorlesung, die ja im Wiki doch immer wieder kontinuierlich mitläuft. Also das Private, die Betrachtungsweise, die Betrachtungsweise des Privaten, die in der sagen wir mal, Begriffslandschaft, die wir haben, die uns umgibt, doch immer in Opposition gesehen wird zum einerseits zum Öffentlichen und dann auch zum Objektiven. Nicht? Es gibt eine starke Tendenz zu sagen, es gibt auf der einen Seite den Anspruch von Wahrheit, Gültigkeit, allgemein, absolut, objektiv und auf der anderen Seite den Anspruch bzw. die Antwort, dass diese Art von objektiven Geltungsanspruch nichts ist, was aufrechterhalten werden kann, sondern dass man das relativieren muss, dass Wahrheit bezogen sein muss auf Personen, auf persönliche Lebensgeschichte etc. Und die Debatte, die sich an der Stelle dann immer wieder ergibt, ist die, ob es dann keine Verlässlichkeit gibt, ob es dann subjektive Wahrheiten gibt, die jeweils nebeneinander stehen und dass die eine subjektive Wahrheit nicht verglichen werden kann mit einer anderen subjektiven Wahrheit und dass vor allem nicht die eine Wahrheit überlegen ist einer anderen Wahrheit, weil es sich in beiden Fällen nur um subjektive Wahrheiten handelt. Also das ist ein Muster, das Ihnen sicherlich geläufig ist. Und viel von dem, was ich in diesem Jahr vertreten habe und Ihnen nahebringen möchte, ist, dass man die Sache anders sehen soll, dass man das nicht so sehen soll. Sie sagen, könnte man nicht das Subjekt kritisieren? Sollte man nicht das Subjekt kritisieren? Das auch. Das ist natürlich jetzt noch eine ganz andere Betrachtungsweise, nämlich von der Art, dass man sagt, es gibt einerseits diese Tendenz, Wahrheit auf das Subjekt zurückzubeziehen. Zweitens aber kennen wir ja auch die Tendenz, in einem poststrukturalistischen Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass das Subjekt keine solche verlässliche Kategorie ist und das Schlagwort nicht vom Tod des Subjektes fällt an dieser Stelle auch mit rein und dann kommt man in die schwierige Situation, was ist dann Wahrheit, wenn sie noch nicht einmal am Subjekt festgemacht werden kann. Das würde allerdings die poststrukturalistischen Einstellungen nicht wesentlich beeinträchtigen. Die würden bereit sein, vielleicht das Subjekt zu kritisieren und würden sagen, okay, dann spreche ich nicht von der subjektiven Wahrheit, sondern spreche ich von einer kontextuellen Wahrheit von Sprachgemeinschaften. Dann gibt es halt einfach verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die ihre unterschiedliche Wahrheit haben. Diskurse. Sie, ich gebe Ihnen das Mikrofon, sonst sind Sie nämlich nicht drauf auf der Aufnahme, auf der Tonaufnahme.
Wenn ich das Subjekt in Richtung Medium verlagere, also wenn ich so eine Medialität hervorhebe, dann habe ich dann dafür nicht mehr das Problem, dass da unzählige subjektive Wahrheiten da sind, die aufeinander clashen, sondern dann relativiert sich das ja sowieso auch schon.
Also das Zweite kann ich nicht ganz mit vollziehen. Wenn Sie das Kriterium, den Ort der Wahrheit jetzt nicht in der einzelnen Person im Subjekt nehmen, sondern im Medium, dann verlagern Sie das nur auf die Fernsehsender. Ich sehe nicht richtig, warum Fernsehsender eine andere Position geben, sondern auf Sprache.
Nein, sondern in einem Sinn des Subjekts, das als Medium funktioniert.
Wenn das Subjekt als Medium funktioniert, glaube ich, kommen Sie dem Problem nicht aus, weil Sie entweder damit sagen, Wahrheit ist in einem gewissen Sinn sprachabhängig, letztlich ist die Sprache das Medium, in dem Wahrheit zu entscheiden ist, dem stimme ich völlig zu. Dann haben Sie aber, wenn Sie vom Subjekt zur Sprache gehen, haben Sie noch immer nicht das Problem beseitigt, dass es unterschiedliche Sprachen gibt und das Problem tritt neu auf. Also Sie können sagen, wenn von vielen Subjekten zu einer Sprache, dann hätten Sie wieder eine Einhelligkeit. Ja? Aber dazu müssen Sie eine ziemlich starke Voraussetzung machen, nämlich, dass es eine Sprache gibt und die Voraussetzung der einen Sprache, an die man an dieser Stelle appelliert, ist mindestens so problematisch wie die der einen Wahrheit. Viel wahrscheinlicher und auch viel verbreiteter ist der Weg, dass man sagt, also von den vielen verschiedenen Subjekten gehen wir zu den vielen verschiedenen Sprachformen. Und mit den vielen verschiedenen Sprachformen haben wir dasselbe Problem wie mit den Subjekten, dass diese Art von Relativierung von Wahrheit eine sozusagen eine Einschränkung und eine Schwierigkeit mit sich bringt, die jetzt in dem Zusammenhang mit Subjekt und Objekt drinnen steht.
Was heißt für Sie im Moment jetzt Wahrheit?
Was heißt für mich im Moment Wahrheit? Ich möchte es jetzt nicht so als einen sozusagen Dialog zwischen mir und Ihren Einwürfen machen, dann fragen Sie mich noch, welche persönlichen Auffassungen ich zu Kant habe. Führt vielleicht nicht ganz so weit. Ich möchte aber das aufgreifen und wollte genau in diese Richtung meine Überlegungen im Zusammenhang mit subjektiver Wahrheit genau ein wenig explizieren im Anschluss an das, was da von Dokativ im Wiki drinnen ist. Weil sie hat also die Sache so formuliert und da lege ich sozusagen jetzt Wert drauf und knüpfe deswegen dran an, weil ich sehe, wie stark diese Tendenzen von Wahrheit, subjektive Wahrheit und die Verbindung von subjektiver Wahrheit und Toleranz ist. Es ist für mich die Wiki-Diskussion deswegen auch wichtig, weil ich da Feedback bekomme über Auffassungen und Themen, die einfach kursieren und die sich beschäftigen und es mir Gelegenheit gibt, die Sachen möglicherweise noch deutlicher und insistenter zu machen. Also das Schema, um es noch einmal zu sagen, ist uns allen sehr nahe, dass man sagt, es gibt den objektiven, absoluten Wahrheitsanspruch, den muss man im ersten Schritt relativieren, dann kommt man zum subjektiven Wahrheitsanspruch und wenn man eingesehen hat, dass Wahrheit subjektiv ist, dann kommt man in einem nächsten Schritt dazu, dass man sagen kann, Wahrheit anderer ist auch legitim, dann gibt es eben mehrere Wahrheiten und weil es mehrere Wahrheiten gibt, gibt es einen Anlass, tolerant zu sein. Toleranz ergibt sich dann aus diesem Relativierungsprozess, der die Ansprüche der absoluten Wahrheit runtertransformiert auf subjektive Wahrheiten. Und dann kommt man, um es gleich noch im Hinblick auf das, was weiter unten von der Sophie beigetragen worden ist, dann kommt man in eine solche prototypische Situation, dass man sagt, auf der einen Seite müssen wir anerkennen, dass unsere Wahrheiten nicht so durchschlagskräftig sind, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden. Das heißt, wir müssen diesen Relativierungsschritt machen, der im Prinzip der Ringparabelschritt ist. Das ist immer wieder dieselbe Sache. Nicht? Wir müssen diese Erkenntnis einfach einmal einstecken, dass wir nicht wissen, welcher Ring der richtige ist. Und nachdem wir diesen Relativierungsschritt gemacht haben, stehen wir jetzt zwar einerseits mit einem Potenzial für Toleranz da, aber andererseits mit einer gewissen Traurigkeit. Und diese gewisse Traurigkeit, unter Anführungszeichen, liegt darin, dass wir sagen, schön wäre es doch, wenn wir es genauer wüssten. Und
und wir müssen uns dessen klar sein, dass wir schwach sind, dass unsere relativierten Wahrheitsauffassungen an einer bestimmten Stelle nicht sehr überzeugen und dass es schöner wäre, wenn es einfacher wäre. Also das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe, sondern Sie werden es alle erkennen. Es ist ja auch wirklich sehr leicht nachvollziehbar, was hier dann so steht. Das finde ich doch sehr präzise auch formuliert. Schließlich ist es doch viel einfacher und schöner, zu Anführungszeichen wissen, wie es Anführungszeichen wirklich ist. Ein solcher Satz ist zutiefst ironisch durchtränkt, nicht? Das ist ein Satz, den kannst du nicht anrühren, ohne dass er sich in sein Gegenteil verkehrt. Allein schon im ersten Schritt, der also nicht in Anführungszeichen ist, ist klar, dass hier einerseits gesagt wird, es ist einfacher und schöner und in einem gewissen Sinn das behauptet wird. Es wird behauptet, dass das einfacher und schöner ist. Es entspricht einer gewissen Bedürfnissituation, einer gewissen Erfahrungssituation, dass wir uns sowohl als einfacher als auch als sozusagen passender finden unter diesen Umständen. Zweitens ist aber die Ironie darin einfach nicht zu übersehen, dass nämlich damit gleichzeitig gesagt wird, wir haben nichts davon, dass es einfacher ist, weil primitiv ist auch einfach und ist trotzdem nicht schöner, nicht? Um es mal so zu sagen. Das heißt, es ist eine Aussage, die anspielt auf eine erwünschte Einfachheit, die in dieser Anspielung gleichzeitig auch sichtbarerweise als nicht zutreffend gesehen wird. Das ist also die Doppelheit dieser Mitteilung und die Doppelheit der anderen Mitteilung mit Wissen und Wirklich, die ist manifest, indem sie hier in Anführungszeichen gesetzt wird. Das heißt, wir sind in der Regel, und deswegen ist das ein wirklich, glaube ich, sehr repräsentatives Beispiel einer herrschenden Auffassung in diesem Zusammenhang. Wir sind in der Regel einfach auf Treibsand. Also wir sind in einer Sprachsituation, in der wir kaum, dass wir beginnen, uns mit der Sache zu beschäftigen, tatsächlich in Zweideutigkeiten und in Widersprüche ist einfach zu scharf gesagt, aber einfach in diese Doppelbödigkeit, ich würde sagen Doppelbödigkeit geraten. Und diese Doppelbödigkeit ist mir deswegen an der Stelle sehr wert und ich finde das eben ausgesprochen hilfreich, weil die Doppelbödigkeit der Sache, denke ich, mehr entspricht als eine Auffassung wie die, wir müssen moralisch sein und die andere Person anerkennen. Also so wie eine einfache moralische Maxime, die uns sagt, es ist wertvoll und es ist richtig, andere Personen anzuerkennen und wir dürfen uns also nicht in eine chauvinistische oder paternalistische Position begeben. Wir müssen an dieser Stelle sozusagen die ethische Herausforderung der Anerkennung annehmen, dass sozusagen solche stark moralischen Argumente an dieser Stelle scheinen mir weniger passend als dieses doch sehr doppelbödige, wie ich gesagt habe, Statement. Und was ich dazu jetzt sagen möchte, das gilt, also das dient mir jetzt noch einmal dazu, Ihnen wieder aufzuführen und Ihnen noch einmal ans Herz zu legen, die Betrachtungsweise, die sich für mich aus der Diskussion von Davidson ergibt. Und um es einmal schlagwortartig zu sagen, ist ein wesentlicher Zug dieser Betrachtungsweise, dass man sagt, nein, Wahrheit ist nicht subjektiv. Das ist einfach ein falscher Weg, den man an dieser Stelle geht. Es kann nicht geleugnet werden, dass es das gibt, dass man objektive und subjektive Wahrheiten sozusagen im Diskurs vorfindet. Der Vorschlag von Davidson ist, zu sagen, nein, die Relativierung, ich habe gerade den Satz gepriesen, jetzt müssen Sie dann den Satz mit schließlich ist es doch viel einfacher und schöner zu wissen, wie es wirklich ist. Sie müssen es nachhören dann. Sache nochmal zurückkommend, dass es angesichts dieses Relativierungsanspruchs von Wahrheit nicht die adäquate Verfahrensweise ist, auf subjektive Wahrheit zu gehen. Erinnern Sie sich, das ist der Punkt von den Diskussionen über Wilt und den Diskussionen darüber, dass Wahrheit zwar relativ auf eine Objektsprache, aber nicht auf eine Metasprache ist. Wir können nicht, der ganze Hintergrund nicht, ist der, wir können unseren Anspruch auf Wahrheit nicht gleichzeitig relativieren, gerade auch dann, wenn wir einsehen, dass unsere Aussagen, die mit Wahrheit zusammenhängen, sich auf Zusammenhänge beziehen, die fremdartig sind. Wir können nicht gleichzeitig, ich habe das immer wieder und wieder gesagt, wir können nicht gleichzeitig versuchen, jemand anderen zu verstehen und dabei uns selber ein Haxel stellen, weil wir dann nämlich, und ein Haxel stellen ist jetzt die polemische Formulierung von unsere eigene Anstrengung in Frage zu stellen. Das können wir nicht gleichzeitig machen. Wir brauchen ein Modell dafür, wie wir es machen können, aber wir können nicht gleichzeitig, wir sollten vermeiden, gleichzeitig das Vertrauen in unsere Auffassungsfähigkeit zu untergraben, während wir versuchen, eine fremde Position zu verstehen. Das sollten wir vermeiden, weil wenn wir das nicht vermeiden, da kommen, das war der Punkt meines Hinweises auf das, diese Sache, ich habe das ein sehr doppelbödiges Statement genannt, weil Einfachheit ist nicht Einfachheit und Wirklichkeit ist nicht Wirklichkeit in dieser Aussage. Und meine Empfehlung, meine Gegenempfehlung wäre sozusagen die, zu sagen, zu vermeiden, sich gleichzeitig auf einen doppelten Boden zu begeben, während man beschäftigt ist mit schwer oder nicht verständlichen anderen Ausdrucksweisen und stattdessen den Ort der Relativierung nicht im eigenen Wahrheitsverständnis anzusetzen, sondern im Wahrheitsverständnis überhaupt, nicht im eigenen Wahrheitsverständnis, also nicht die Sache so zu checken und so auseinanderzureißen, dass man sagt, da gibt es eine objektive Wahrheit, die wäre schön und die kann man aber nicht haben, deswegen tun wir es ein bisschen billiger und dann gibt es die subjektive Wahrheit und damit sind wir wieder flexibel, die Sache nicht so zu nehmen, sondern anders zu nehmen und zu sagen, es gibt nach wie vor eine objektive Wahrheit, es gibt nur eine objektive Wahrheit, ich sage gleich noch was dazu, aber man muss richtig verstehen, was objektive Wahrheit an dieser Stelle heißt. Man muss richtig verstehen, unter welchen Bedingungen wir überhaupt Wahrheitsansprüche erheben. Und wenn man das richtig versteht, dann kriegen wir in diesem Rahmen einen Spielraum von Toleranz. Und das ist der Zusammenhang, der auch jetzt noch dazu führt, einen Rückblick auf das zu machen, was wir bei Rawls gesehen haben über Vernunft und Wahrheit. Beim Rawls war es so, dass er zugestanden hat, dass Wahrheit einen Eindruck macht und einen Faktor darstellt, der über die Vernünftigkeit hinausgeht. Also da ist bei Rawls die Bereitschaft zu erkennen, Unverständliches, Transzendentes, er spricht also eigens von religiösen Auffassungen und solchen sozusagen Lebensformen, denen auch den Gebrauch des Wortes Wahrheit für ihre eigenen Zwecke zu gestatten. Also so etwas an dieser Stelle eine Trennung zu machen, religiöse Wahrheiten zum Beispiel, die aber nicht vernünftig sind. Die Gegenbewegung dagegen wäre nun tatsächlich die Davidsonsche Bewegung, für die ich jetzt da eintreten würde und sagen würde, Wahrheit ist aus dem Vernunftbegriff sozusagen zu deduzieren. Und das ist der Zweck dessen, was ich Ihnen hier sozusagen nochmal vorgestellt habe. Die Vernunft, also was ist Vernunft? In einer gewissen Weise verschieben wir natürlich das Problem jetzt nur begrifflich, aber es führt dann, glaube ich, zu einer besseren Transparenz. Vernunft hängt daran, dass wir Behauptungen begründen können und sinnvollerweise auch in einer reziproken Art und Weise in einer Gruppe von Menschen begründen wollen. Also Vernunft hängt am Begründungsbegriff in einer gewissen Weise. Droht sich da die Sache natürlich in den Schwanz zu beißen, weil wenn man jetzt fragt, was heißt begründen, dann kriegt man als nächstes zur Antwort, das heißt sozusagen akzeptable Satzzusammenhänge vermitteln, nicht? Einen Konsens über Satzzusammenhänge, über Folgerungszusammenhänge herzustellen, von der Art und Weise, ich mache das, weil, und dann kommen die Gründe, und die Gründe hängen an den Begründungen. Und diese Sätze haben natürlich jetzt insofern eine Wahrheitsvoraussetzung, als Akzeptanz selbst wiederum an der Wahrheit hängt. Also letztlich kommt man da an der Stelle nicht heraus. Dennoch hilft es ein bisschen zu sagen, auf das Begründen hinzuweisen, weil beim Begründen viel deutlicher ist, dass Begründen eine gesellschaftlich fundierte Praxis ist. Das ist eine Praxis, die sich Gruppen von Leuten sozusagen angewöhnt haben, um ihre Tätigkeiten und Überzeugungen einander gegenseitig klarzumachen und auch zu modifizieren. Also diese Praxis der Begründung ist also sozusagen weiter gefasst, ist weiter gesteckt als der Wahrheitsbegriff. Und es ist, denke ich, hilfreich, die Sache so aufzuziehen, nicht so aufzuziehen, dass man sagt, ich habe einen Wahrheitsbegriff und von diesem Wahrheitsbegriff ausgehend schätze ich ein, was Gründe sind. Also ich halte fest den Akt der Akzeptanz. Also Wahrheitsbegriff hat etwas zu tun mit zu einer vorgelegten Stellungnahme Ja oder Nein zu sagen. Letztlich, also ich komme aus dem nicht herum. Da kann ich an dieser Stelle übrigens doch jetzt in Klammer eine kleine Anfangsantwort auf die Abkehr von Heidegger machen. Heidegger ist ein Philosoph, der am sozusagen nachdrücklichsten argumentiert hat, dass Wahrheit nichts mit Akzeptanz zu tun hat, sondern mit Seinsgeschichte. Für Heidegger ist Wahrheit ein völlig anderer Begriff. Wahrheit ist etwas, was zu tun hat mit der Erschließung von Dimensionen in welthistorischem Format. Das ist der Punkt, warum er dann über Entbergung und Aletheia und so weiter und das Schicksal des europäischen Geistes redet. Das würde ich, das meine ich nicht, wenn ich von Wahrheit rede. Ich kann auch darauf hinweisen, ich habe auch darüber einiges geschrieben, warum man das besser vermeiden sollte. Und Heidegger selber hat übrigens, das will ich auch noch dazu sagen, Heidegger selber hat am Ende seines Lebens extra eingeräumt, dass er diese Geschichte mit der Unverborgenheit nicht Wahrheit hätte nennen sollen. Aber, also das ist jetzt nur Ende der Klammer diesbezüglich. Wahrheit hat also etwas mit On-the-Spot-Akzeptanz von Voraussagen zu tun. Und von daher könnte man versuchen, zu sagen, okay, jetzt erkläre ich, was Gründe sind, auf der Basis von solchen Zustimmungen. Ich suche zuerst die Zustimmungen und dann ich suche zuerst wahre Sätze und dann versuche ich zwischen diesen wahren Sätzen Begründungszusammenhänge aufzufinden. Also wie sich wahre Sätze gegenseitig voneinander abhängig sein lassen. Und das ist in der formalen Logik, wird das tatsächlich ja auch in etwa so gemacht. Dagegen aber spricht die andere Sache, und das ist der Punkt, auf den der Davidson mit dem sozusagen auch mit seinem Beispiel irgendwo hinweist. Als erstes ist anzunehmen eine gesellschaftliche Praxis, und das ist zum Beispiel die Praxis von jemandem etwas erklären wollen. Also in der Dschungelsituation, wenn ich wenn jemand sagt, Gavagai, wenn der Hase da hervorhoppelt, dann kann man die Sache einerseits so sehen, dass man sagt, das ist das Statement, dass hier ein Hase vorbeihoppelt, aber das ist in einer gewissen Weise erst der zweite Punkt. Der erste Punkt ist eigentlich, da ist jemand, der will mir etwas mitteilen. Ich muss ein solches Lautereignis muss ich verstehen als eine Mitteilung an mich unter ganz bestimmten Umständen, und Begründung ist eine Unterkategorie von Mitteilung an der Stelle. Worauf ich hin will, ich will da jetzt nicht wieder genau hin mit reingehen, ist, dass wir sozusagen diese Mitteilungsformen und darunter auch die Begründungsformen brauchen, wechselseitig in dem Zusammenhang, in dem wir uns dann auf Punkte einigen. Eine bekannte Weise, sich zu einigen, ist die Akzeptanz und im Zusammenhang mit theoretischer Vernunft ist sozusagen die gewöhnliche Form, wie Akzeptanz dokumentiert wird, indem man sagt, ja, du hast recht, du hast recht, beziehungsweise dieser Satz ist wahr. Es gibt eine praktische Akzeptanz, das ist etwas, was in der Vorlesung eher ausgelassen worden ist, müsste man eigens darauf eingehen, aber das funktioniert sozusagen auch nicht so ganz anders. Das heißt, der Punkt dieser Akzeptanz ist der Punkt, wo die Begründungsverfahren, die wechselseitigen Begründungsverfahren kooperativer Gruppen sich sozusagen einigen, aufeinander bezogen sind. Und der Punkt ist jetzt der, ich komme zurück zu meiner Intervention gegen die subjektive Wahrheit. Der Punkt ist jetzt der, dass wir nicht sagen sollten, nach meinem Vorschlag, dass dieser Gruppenkonsens, der hier stattfinden kann, dass das halt ein Gruppenkonsens unter anderen Gruppenkonsensen ist, den wir auch relativieren müssen, damit wir Platz für andere haben, damit andere Leute auch ihren Konsens haben können. Das ist sozusagen die Doppelbödigkeit. Zu wissen, wir haben jetzt einen Konsens, aber gleichzeitig zu wissen, es ist ein Konsens und wir wissen jetzt, wir wissen das eine auf jeden Fall. Wir wissen, es ist nicht der einzige mögliche Konsens. Dieses Wissen können wir uns nicht ersparen. Das Problem ist jetzt, wie gehe ich um mit dem Wissen, dass es nicht der einzige mögliche Konsens ist? Ich kann jetzt auf der einen Seite, das ist der Relativismuszug, kann ich sagen, ich kann den Konsens in Frage stellen. Ich kann sagen, unser Konsens ist eigentlich gar kein Konsens. Und da gibt es auch wieder gute Gründe dafür. Es gibt Gründe dafür, wenn eine Gruppe sich an dieser Stelle sozusagen versucht zu orientieren, darauf hinzuweisen, zu sagen, also wir haben jetzt zwar scheint einen Konsens gefunden, wir sind jetzt scheint es der Auffassung, dass das wahr ist, aber da gibt es einen Fehler drinnen. Es ist immer die Möglichkeit, einen Fehler, im Prinzip die Möglichkeit, im Prinzip gibt es immer die Möglichkeit, in einer solchen Aussage über Wahrheit etwas zu finden, was diesen Konsens wieder in Frage stellt. Das unterliegt aber selbst wieder, und das ist jetzt der wichtige Punkt, das unterliegt selbst wieder den Bedingungen von vernünftiger Argumentation. Also wenn es eine gemeinschaftliche Einigung über die Wahrheit eines Satzes gibt und jemand antwortet darauf, naja, aber es könnte doch ganz anders sein, und dann wird er oder sie gefragt werden, ja, sag mir Gründe, warum es ganz anders sein könnte, sag mir Gründe, warum das nicht wahr ist. Und dann können Gründe gesagt werden. Und wenn das, was gesagt wird, keine Gründe sind, dann stehen wir vor der Frage, was machen wir dann damit? Ja? Wenn es jemanden gibt, der in jedem solchen Zusammenhang sagt, ihr seid euch alle einig, die Gründe, die ich gesehen habe, sind an dieser Stelle auch stimmig, aber in der Bibel steht es anders. Oder was Vergleichbares, um nicht diskriminatorisch gegen religiöse Auffassungen zu sein. Also wenn eine Person regelmäßig in einem solchen Zusammenhang Gründe, etwas anführt, was ein Grund für die Infragestellung eines Konsens sein soll, von den anderen Leuten aber nicht als Grund akzeptiert wird, nicht gesehen werden kann als Grund. Und das ist jetzt nicht eine Frage der Moral, oder nur zum Teil eine Frage der Moral, das ist eine Frage von verschiedenen Sachen, eine Frage der Praxis dieser Gemeinschaft, die Gründe produziert. Ich kann nicht alles, was ich höre, als einen Grund akzeptieren. Ich komme immer wieder in diese Schleife rein. Manches ist kein Grund. Manche verbalen Interventionen sind kein Grund. Zum Beispiel, lassen wir es. Und wenn das kein Grund ist, dann kann es auch meine Begründungstätigkeit und die Begründungstätigkeit der Gruppe nicht erschüttern. Und die einfache Option zu sagen, aber es könnte Gründe geben, die meine und die Gruppen Konsenssituation erschüttern, das ist selbstverständlich zuzugeben, aber das muss man auch tun. Der einfache Hinweis darauf, das kann einmal auch anders sein, der dient dazu, eine gewisse hochnäsige Selbstzufriedenheit sozusagen ein bisschen runterzuräumen. Aber er kann, finde ich, nicht so weit gehen, dass er die Berechtigung in Frage stellt, dass eine solche Gruppe sagt, nach Prüfung aller hier zulässigen Gründe und auch noch auch nach Prüfung der Frage, ob etwas, was zusätzlich angeboten worden ist, vielleicht doch ein Grund wäre, nach Prüfung aller dieser Vorlagen, kommen wir zur Auffassung, das hier ist so zu behaupten. Die Tatsache, dass das hier so zu behaupten ist, wird nicht relativiert durch die Möglichkeit, dass es anders sein könnte. Und dazu ist allerdings jetzt auch noch notwendig, das ist sozusagen, um die ganze Geschichte zu Ende zu erzählen, dazu ist jetzt auch noch notwendig, dass man etwas darüber sagt, was ist der Charakter dieses Behauptens eines Konsenses einer Gruppe. Der Charakter ist natürlich nicht der, dass die Gruppe jetzt auf wundersame Art und Weise einen Zugang zu objektiven Wahrheiten gefunden hat. Wie wehrt sich jetzt gegen diesen Unterschied zwischen subjektiv und objektiv? Es ist nicht so, dass dadurch, dass eine Gruppe einhellig eine Behauptung festhält, dass die jetzt metaphysisch abgesicherte Resultate wundersamerweise erfunden haben oder gefunden haben, sondern was damit gesagt ist, dass sie angesichts einer komplexen Situation, in der fremde Gründe immer möglich sind, zu einem intermediär stabilen Zustand gefunden haben, also zu einem zeitbeschränkt stabilen Zustand gefunden haben, in dem dieser Gruppe die sozusagen radikale Gegenargumente, sozusagen umwerfende Gegenargumente gegen die Auffassung, die diese Gruppe vertritt, nicht zugänglich und sozusagen nicht verständlich ist. Das schließt nicht aus, dass es sich bei solchen Gruppen um ausgesprochen schmale, verhetzte Einheiten handeln kann. Also die Frage, was eine Gruppe als Gründe akzeptiert, ist selbst eine relative. Und es gibt sozusagen enge Familienverbände oder enge sektierische Verbände, wo man jetzt sagen könnte, was ich gesagt habe, gilt für diese engen, traditionellerweise auch durchaus als ideologisch verstandenen Gruppen auch. Und an der Stelle würde ich sagen, ja, okay, ich akzeptiere das, dass das in einer gewissen Weise für die auch gelten könnte. Nur füge ich hinzu, dass ich mit denen genau die Schwierigkeiten, von denen ich eben geredet habe, in meiner Anwendung von Begründung. Ich bin nur beschränkt, ich habe einen gewissen Spielraum in dem, was ich als Begründung hingehen lasse und verstehe. Ich kann eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, auch zum Teil abweichende Verhaltensweisen, als Begründung akzeptieren. Wenn ich auf bestimmte Muster, Redemuster treffe, die sozusagen auf eine eklatante Art und Weise meine Erfahrung, die Differenziertheit, den Reichtum, die Vielgestaltigkeit, die Wissenschaftlichkeit und so weiter, meiner Erfahrung unterbieten, dann komme ich in eine Situation, sagen zu müssen, die glauben zwar, sie begründen, aber sie begründen nicht. Das heißt, ich beziehe mich nicht auf einen Standpunkt des Begründens, der jenseits von irgendetwas ist. Und der Standard des Begründens ist auch nicht objektiv verankert. Ganz im Gegenteil, es ist so, dass ich, wenn ich über Begründen rede, denselben Bedingungen unterliege, die ich eben gerade beschrieben habe, nämlich ich kann nach bestem Wissen und Gewissen auf den Tisch legen, was meine Bedingungen dafür sind, dass ich etwas Begründen nenne. Und dann gibt es, und das ist jetzt der Punkt, nicht? Dann gibt es, wenn ich das auf den Tisch gelegt habe, dann gibt es einen Spielraum. Das ist der Spielraum innerhalb meines, und das ist der Spielraum, den ich vorsehen muss, um mit etwas umgehen zu müssen, was nicht eins zu eins und vollkommen meinen Überzeugungen entspricht. Und das ist das Principle of Charity, das ist sozusagen der Vertrauensvorschuss, und der ist quasi mit drinnen in meiner Konstruktion. Worauf das alles hinauskommt, ist, dass in dieser Davidson-Konstruktion der Vertrauensvorschuss im Begriff von Wahrheit mit eingebaut ist, sodass ich sozusagen vermeiden kann, den Zug Wahrheit billiger zu geben. Also der Hinweis auf den Davidson heißt, Schauen wir uns Wahrheit genauer an, dann finden wir im Konzept von Wahrheit, das auftritt als eine Kategorie in der Deutung fremdartiger Verhaltensweisen, dann finden wir da drin einen Toleranzspielraum und müssen nicht unseren Wahrheitsbegriff relativieren und dann in diese Doppelbödigkeit geraten. Also das war jetzt das Ziel von dem, was ich hier sagen wollte. Und dann noch eine zweite Sache, die sich bezieht auf die Frage Toleranz und Moral. Das würde ich... ja.
Ich möchte noch zu dem vorherigen Thema jetzt etwas sagen. Ich habe also ein großes Problem mit dieser Doppelbödigkeit und bringt die also nicht weg. Und aus Ihren Ausführungen bin ich jetzt immer noch bei dem Standpunkt, dass ich eigentlich sehe, dass die objektive Wahrheit zum geringsten Übel der vielen subjektiven Wahrheit wird.
Die objektive Wahrheit wird zum geringsten
Übel... Oder ist das geringste Übel der vielen subjektiven Wahrheiten?
Also ich würde... ich würde sozusagen die Frage stellen, was gewinnen wir damit, dass wir dem Begriff Wahrheit jetzt zwei Eigenschaften zuschreiben, eine subjektive und eine objektive. Ne? Das haben wir gemacht, aber das ist genau das, was ich in Frage stelle. Ich wollte gerade das nochmal deutlich hervorheben, dass ein beliebtes Mittel, um umzugehen mit der offensichtlichen Unzufriedenheit mit Absolutheitsansprüchen von Wahrheit, darin besteht, die Sache so zu schneiden, dass man sagt, dividieren wir die Wahrheit in die subjektive und objektive Wahrheit. Und die objektive wünschen wir uns, das wäre schön, aber die kriegen wir nicht. Und die subjektive, die haben wir und die gibt es mehrfach. Das ist nicht notwendig. Natürlich wird das geschehen, natürlich geschieht das. Das ist sozusagen fast instinktiv. Es gibt ein Motiv dafür, das habe ich ja versucht zu sagen, was das Motiv ist, dass man diesen Spielraum kriegt. Ich glaube, dass wenn man Wahrheit anders, wenn man quasi den Begriff der Wahrheit nicht unter diesem Aspekt sieht, sondern und im Prinzip unter dem Aspekt von Begegnung zwischen Sprachen, das ist eigentlich der Grundgedanke, nicht? Also diese Trennung in subjektive und objektive Wahrheit hat insofern noch etwas unglaublich Metaphysisches, als sie davon ausgeht, dass alle Menschen dass es für alle Menschen zugänglich eine Form von Erkenntnis gibt. Und wenn wir das Optimum annehmen, wenn unser Wunsch erfüllt würde, dann würden sich alle Menschen einigen auf die Wahrheit. Das ist sozusagen die metaphysische Voraussetzung. Im optimalen Fall würde die menschliche Vernunft, die für alle Menschen gilt, würde dazu führen, dass Wahrheit auch Wahrheit bleibt. Ja, Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Wünschenswert wäre Wahrheit für alle Menschen. Sätze gelten für alle Menschen, so wie es gibt einen Glauben, es gibt eine Wissenschaft, was uns die Wissenschaft sagt, was uns die Religion sagt, was uns die Ethik sagt, würde für alle gelten. Jetzt haben wir, und was ich sagen möchte ist, die Rede von der subjektiven Wahrheit ist auf eine ein bisschen unsichtbare Art und Weise noch immer abhängig von dieser Voraussetzung der einen Vernunft, die für alle gilt, dass man halt sagen kann, wir werden dort nicht hinkommen, wir müssen es billiger geben. Das ist das ist eine Form, an die Sache zu denken. Der große Anspruch und die Unerfüllbarkeit, die dann im Einzelnen bleibt. Und das ist dann genau der Grund, der uns dann dazu führt, zu sagen, einfacher wäre es natürlich, wenn wir die eine Wahrheit hätten und die würde noch günstigerweise für alle Leute gelten, dann könnten wir uns ersparen, diese doch ein bisschen erniedrigende Situation auf der einen Seite Ansprüche an Wahrheit zu haben, die wir aber gleich immer wieder relativieren müssen, so dass wir gar nicht, also dass wir Geltungsansprüche produzieren und während wir die Geltungsansprüche produzieren, gleichzeitig sagen, ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich kann.